Der folgende Podcast enthält explizite Beschreibungen von Gewaltverbrechen, unter anderem von sexualisierter Gewalt. Er ist daher nicht für alle Hörerinnen und Hörer geeignet und wir bitten, das zu berücksichtigen.
Der Geschwistergrün
Podcast. Hallo, liebe Kinder. Hier ist wieder der Geschwistergrün Podcast.
Das sind Beatrice Frasel.
Das bin ich.
Ja. Ich wollte gerade sagen, die mir gegenüber sitzt. Und ich?
Das ist Georgina Frasel. Wir heißen nicht Grimm, sondern Frasel. Es ist ein bisschen ein Etikettenschwindel zugegebenerweise.
Genau. Ja, wir haben heute wieder für euch Gruseliges und Grausliches aus Österreich. Mhm. Und Beatrice hat diesmal eine Paranormal-Geschichte und ich habe eine True-Crime-Geschichte.
Mhm. Also meine Paranormal-Geschichte ist heute nicht wirklich eine Paranormal-Geschichte in diesem Sinn, sondern es geht eher um den Themenbereich unerklärte Phänomene.
Mhm.
Weil ich einfach überhaupt keine Lust hatte auf irgendeine komische Geistergeschichte, sondern was machen wollte, was ich persönlich wirklich, wirklich faszinierend finde. Ja. Ich hatte mit dem Michi gestern eine 2-stündige Diskussion drüber. Das kann ich dann später noch erzählen, wenn ich erzählt habe, worum es geht. Und zwar, ich mag heute machen UFO-Sichtungen in Österreich.
Mhm. Okay.
Ja.
Also da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil mir da aus Österreich nichts bekannt ist dazu.
Ja, mir war eben aus Österreich auch nichts bekannt dazu. Deshalb wollte ich es eben auch machen, weil ich noch nie was aus Österreich gehört habe, was mich irgendwie fasziniert hätte.
Mhm.
Also zur Begriffserklärung, UFO, also UFO bedeutet an sich nichts anderes als Unidentified Flying Object und sagt mal an und für sich nichts darüber aus, was dieses Unidentifizierte oder Unidentifizierbare, ist ja auch ein Unterschied, Flugobjekt ist oder woher es kommt. Also UFO wird ja so in der Umgangssprache ganz oft Synonym verwendet für ein außerirdisches Flugobjekt, also so ein Raumschiff oder ein, ja, so eine, das, was immer so als fliegende Untertasse bezeichnet wird, ja. Ist aber eigentlich eine falsche Verwendung. Also UFO heißt nichts anderes, als jemand sieht etwas herumfliegen und weiß nicht, was es ist. Ja.
Okay.
Das heißt, wenn jemand sagt, glaubst du, dass es UFOs gibt, dann meint er wahrscheinlich eigentlich, glaubst du, dass es Raumschiffe gibt, weil UFOs gibt es einfach definitiv. Mhm. Es gibt ständig Sachen, die Leute sehen, ja, wo sie nicht wissen, was es ist. Ja, okay. Also, das ist mal zur Begriffserklärung UFO. Und übrigens, es gibt auch unidentifizierte submarine Objekte, die dann im Meer herumschwimmen. Mhm. Das ist auch in letzter Zeit ein Phänomen, das immer öfters besprochen, aha, wird. Genau. Und UFO-Sichtungen passieren eben überall auf der Welt und Aufzeichnungen dieser Sichtungen gibt es, seit Menschen der Schrift fähig sind. Wie gesagt, was sie in den Einzelfällen dann wirklich gesehen haben, darüber lässt sich natürlich streiten. Dass es unidentifizierte Flugobjekte gibt, ist ein Faktum. Ja? Und meist handelt es sich dabei, also ich habe das unterteilt in 4 verschiedene Erklärungsmuster.
Mhm.
Das Erklärungsmuster 1 würde ich bezeichnen, irdisches. Also okay. Zum einen ist das, sind das dann Naturphänomene, also Meteoriten oder irgendwelche meteorologischen Phänomene wie irgendwelche Lichterscheinungen. Mhm. Ganz oft der Planet Venus, der wird ganz oft für ein UFO gehalten und halt irgendwelche zoologischen Erscheinungen. Also irgendwer sieht einen Vogel, den er noch nie gesehen hat oder irgendwas. Also irgendwas irdisches. Oder es kann sich handeln um halt menschengemachte irdische Flugobjekte, wie zum Beispiel Flugzeuge, Wetterballons, Zeppelins. Und vielleicht tatsächlich noch nicht bekannte irdische Flugobjekte.
Mhm.
Es ist nämlich sehr interessant, also es ist ein Aspekt, den ich sehr faszinierend finde, ist, dass in den USA gibt es halt wirklich so gehäuft Sichtungen in der Nähe von Air Force Bases und Army Bases. Mhm. Und da gibt es halt auch eine, so diese Theorie, dass es sich halt möglicherweise einfach um quasi Geheimwaffen oder noch nicht bekannte Flugobjekte der Army einfach handelt, die sie gerade austesten.
Mhm.
Und natürlich wird das nicht die Öffentlichkeit erfahren.
Ja.
Das geht dann, also diese Theorie geht dann hin bis zu wirklich sehr komischen Verschwörungstheorien, welche Geheimwaffen da möglicherweise herumfliegen. Ja. da werde ich heute nicht drauf eingehen. Dann der zweite Cluster ist das, was ich eher so als außerirdisch und übernatürlich bezeichnen würde. Also zum einen werden UFOs ganz oft dann interpretiert als außerirdische Flugobjekte. Mhm. Das ist, glaube ich, die häufigste Interpretation, wenn es nicht als irgendwas Irdisches, Natürliches erkannt wird vorher. Ganz oft, also es gibt auch viele Leute, die glauben, dass UFOs BesucherInnen aus Paralleldimensionen sind. Das heißt, nicht von anderen Planeten oder anderen Universen, sondern aus anderen Dimensionen. Mhm. Und dann gibt es noch die Theorie, dass es sich um Zeitreisende von dem Planeten Erde handeln könnte, die aus der Zukunft zu uns kommen.
Mhm. So. Okay.
Also nur mal am Anfang, dass es sich da, also es ist nicht die einzige Theorie, dass es sich um außerirdische Flugobjekte handelt. Da gibt es noch ganz viele andere Ideen wie Zeitreisende, Paralleldimensionen und so weiter. Dann natürlich kann es sein, dass es sich einfach um eine Halluzination handelt oder auch um eine Massenpsychose, wenn es mehrere Leute sehen.
Okay.
Und die letzte Erklärung ist natürlich, dass es sich einfach um Lügen handelt oder um Hoaxes, was natürlich auch ganz oft passiert, dass Leute das irgendwie faken. Ja. Es ist in der Tat so, dass sich nach Untersuchungen die meisten UFO-Sichtungen eben auf sehr irdische, mundäne Phänomene zurückführen lassen. Also ganz oft eben Wetterphänomene oder Verwechslungen mit halt bekannten Flugobjekten. Und ganz oft sind das halt einfach Hoaxes.
Mhm.
Genau, der Gerhard Polnitzki, der Leiter des Astronomieinstituts der Wiener Unisternwarte, hat gesagt, Zitat, die meisten UFO-Sichtungen können als Fehleinschätzung Wetterballone, Diskostrahler, Modell-UFOs, Leuchtraketen, elektrisch-atmosphärische Strömungen, Sternschnuppen, Satelliten, Weltraummüll, Halluzinationen, Wichtigtuerei oder Betrug entlarvt werden. Mhm. Zitat Ende.
Mhm.
Und eine solche UFO-Sichtung, die als was ganz, oder die halt sehr irdische Ursprünge hatte, war im Juni 1996 in Drosendorf. Da saß Rudolf Slamer, ein Pensionist, wie jeden Abend vom Fernseher.
Mhm.
Schaust du eh nicht?
Mhm.
Also Rudolf Slamer, Pensionist, sitzt wie jeden Abend vor seinem Fernseher. Er berichtet, dass dann Folgendes passiert ist, und zwar um ca. 0.30 Uhr. Er hört ein lautes Rauschen und ein Knallen und sieht einen hellen Lichtstrahl. Er schaut dann aus dem Fenster. Und dort sieht er einen Lichtkegel, der sehr hell ist. Und er sagt auch, dass er so schemenhaft Gestalten sieht. Und der Fall löst dann im Nachhinein sehr viel Aufregung aus. Also Polizei und Feuerwehr rücken aus, um zu untersuchen, was genau passiert ist. Die Kronenzeitung schreibt eine Titelgeschichte mit der Überschrift UFO-Alarm im Waldviertel, Rufzeichen.
Oh,
also sehr classic Kronenzeitung.
Ja.
Dann eine Woche lang ist in Drosendorf wirklich eine Pilgerstätte für Ufologinnen und Wünschelroutengänger und Geisterbeschwörerinnen. Auch wirtschaftlich war die UFO-Sichtung zumindest in dieser einen Woche ein Gewinn.
Mhm.
Es gab dann in Drosendorf Kapperl mit UFO-Motiven.
Okay.
Es gab die örtliche Bäckerei, die hat einen UFO-Krapfen verkauft.
Cool. Würde interessieren, wie das ausschaut.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach ein ganz normaler Krapfen. Also meine Vermutung ist, es ist ein ganz normaler Krapfen. Ich weiß es aber nicht. Stellt sich die Frage, ob sie in der kurzen Zeit dann überhaupt irgendwas Neues entwerfen konnten oder ob es einfach ein Krapfen ist, der UFO-Krapfen genannt wurde. Und beim Wirt konnte man UFO-Gespritzte trinken.
Cool.
Wo ich auch nicht davon ausgehe, dass es irgendwann ein besonderer Gespritzte ist, sondern einfach ein Gespritzte, der UFO-Gespritzte heißt. Und nach dieser Woche UFO-Mania hat dann die Kriminaltechnische Zentrale des Innenministeriums verkündet, dass das Ganze ein Streich war, nämlich ein paar Jugendliche in der Nähe hatten Taschenlampen bei sich und erzeugten damit große Lichtblitze.
Okay.
Und auch irgendwie, also die hatten Knallkörper, also sie haben gleichzeitig irgendwie Knallkörper gezogen und hatten Taschenlampen dabei und Rudolf Slamer hat das für ein UFO gehalten und die Jugendliche für Außerirdische.
Okay.
Also das war quasi ein unabsichtlicher Hoax von den Jugendlichen.
Ja.
Sie wollten nicht ein UFO damit irgendwie simulieren, aber sie haben halt sich herumgespielt, keine Ahnung. Ja. Das heißt, es war einer dieser ganz, ganz vielen Fälle, die dann aufgeklärt wurden. UFO-Krapfen würde ich trotzdem gerne essen.
Mhm, voll. Mich hat jetzt diese Story voll an Braunschlag erinnert.
Ah, ja!
Diese Fernsehserie, also weil es geht nicht um UFO-Erscheinungen, aber da wird, glaube ich, auch eine Marienerscheinung irgendwie gefaked.
Ja, ja,
und das wird dann, also das ist ja auch irgendwo im Waldviertel oder so, glaube ich. Ich glaube, es spielt im Waldviertel.
Ich glaube, es spielt im Waldviertel. Ich meine, ich glaube grundsätzlich, das Waldviertel ist wahrscheinlich ein gutes Pflaster für sowas. Waldviertel und Kärnten.
Ja.
Ja.
Und da wird dann auch der Ort so zum Wirtschaftswunder irgendwie so. Wo dann die Leute hinpilgern und irgendwie die Kirche voll boomt dann im, darauf.
Ja. Da hat dieser Boom halt nur eine Woche angehalten. Okay. Leider für Dosendorf, weil es wäre wahrscheinlich noch sehr lukrativ geworden. Ja, und dann bleiben halt die zurück, die eben nicht geklärt werden können. Und da taucht ganz oft die Zahl auf, dass es ungefähr 2% bis 5% wären.
Mhm.
Was jetzt immer noch nicht heißt, dass die dann irgendwie nicht irdisch zu erklären sind. Das sind dann einfach noch nicht geklärt.
Mhm.
Und genau, und ich finde es halt immer interessant, wenn das gleiche Phänomen von mehreren Menschen beobachtet wird. Und was ich auch besonders interessant finde, sind halt die Fälle, wo es halt Video oder Foto gibt davon.
Mhm.
Gerade halt noch, vielleicht auch noch als Zeiten, wo es nicht wirklich Photoshop gab. Was ich auch immer ganz interessant finde, sind halt die Fälle, die von Menschen berichtet werden, die halt in irgendeinem bestimmten Feld, das damit eng zu tun hat, Expertise haben, zum Beispiel Piloten, die halt sich sehr gut auskennen mit irdischen Flugobjekten und das nicht mit Flugzeugen verwechseln würden, oder halt Meteorologen, die es auch nicht mit Naturphänomenen wahrscheinlich verwechseln würden, zum Beispiel. Das finde ich dann besonders interessant. Und es gibt auch ein paar sehr interessante Fälle von Piloten, die meisten sind da auch aus Amerika. Genau, weil die meisten bekanntesten Fälle kommen aus den USA. Das liegt halt auch daran, das liegt nicht nur daran, dass das in den USA das Phänomen öfter auftritt, das liegt einfach daran, dass die USA popkulturell so relevant sind und sich einfach Nachrichten aus den USA schneller verbreiten. Also Nachrichten aus den USA verbreiten sich schneller als im Rest der Welt, als umgekehrt.
Mhm.
Und ganz bekannt sind zum Beispiel, also einer meiner Lieblingsfälle sind die Phoenix Lights, die halt von tausenden Menschen gesehen wurden. Also da haben tausende Menschen in Phoenix und um Phoenix und aber dann auch in Mexiko zum Beispiel so dreieckförmige Flugobjekte gesehen.
Okay.
Und dann, das hat mehrere Tage angehalten. Also es gab einen großen Event und das hat dann aber mehrere Tage angehalten. Also es gab immer wieder so Phänomene im Himmel, die gesehen wurden halt von ganz vielen Leuten und die auch gefilmt wurden und fotografiert wurden.
Mhm.
Was ich auch ganz faszinierend finde, ist ein Fall von 1994 in Ruanda in einer Schule, wo über 50 Kinder und Angestellte dieser Schule ein UFO gesehen haben, das dann ihrer Meinung nach oder ihren Aussagen nach, und die Aussagen decken sich alle ziemlich, in der Nähe der Schule gelandet ist.
Okay.
Und manche haben auch gesagt, sie haben gesehen, wie ein Wesen, ein menschenähnliches Wesen aus dem UFO raus ist und draußen irgendwie quasi was repariert hat und dann wieder rein ist und weitergeflogen ist. Also voll schräg.
Ja.
Genau, das sagen sie, dass sie das gesehen haben. Das sind halt die Berichte von diesen Schülerinnen. Das Phänomen ist halt ein globales. Wie gesagt, wir wissen nicht, worum es geht, und es ist wahrscheinlich in jedem Einzelfall als was anderes erklärbar, nehme ich mal an. Genau, und jene, die glauben, dass es sich eben um außerirdische Phänomene handelt, die unterteilen mal die Sichtungen ganz banal in zwei verschiedene Kategorien. Also es gibt diese nächtlichen Lichter, und dann die Tageslicht, also das wird genannt Tageslichtscheiben.
Mhm.
Das geht aber einfach darum, dass einerseits eben Lichter in der Nacht gesehen werden und dann andererseits Objekte, die halt quasi am Himmel erscheinen, die nicht notwendigerweise am Tag, also die man am Tag sieht, das müssen nicht notwendigerweise Scheiben sein.
Mhm.
Und dann wird noch unterteilt zwischen Sichtungen, die visuell, also mit dem Auge erfolgen, und Sichtungen auf Radaren, was auch immer wieder passiert, dass halt eben Flugobjekte auf Radaren wahrgenommen werden, wo man nicht weiß, was das ist. Ja. Okay. Und nochmal jene, die halt glauben, dass es sich um außerirdische Phänomene handelt oder dass es zumindest diese außerirdischen Phänomene gibt. Das heißt ja nicht, dass sie glauben, dass alle so erklärbar sind. Also das glaubt, glaube ich, auch wirklich selbst von den Hardcore-Ufologinnen, glaube ich, niemand. Ja, weil es geht halt hier immer nur um diese 2-5%, die nicht erklärt sind. Die haben, also da gibt es eine Nahbegegnungseinordnung. Also da gibt es mal drei, die Nahbegegnung der ersten Art, also Close Encounter of the First Kind. Das sind einfache Sichtungen, die Einordnung ist halt häufig so, dass es bis zu einer Entfernung von etwa 150 Metern begrenzt ist. Und das ist das, was wir heute hauptsächlich besprechen werden. Also ich habe für Österreich einfach nur solche gefunden auch. Was aber auch besprochen wird, sind Nahbegegnungen der zweiten Art, also zu Englisch ist das Close Encounter of the Second Kind, Beobachtungen von Objekten, die Spuren am Ort ihres Auftretens hinterlassen, also zum Beispiel Brandspuren, Stelzenabdrücke, zerbrochene Glasscheiben, elektrische Störungen, Radioaktivität, Gestank, oder auch gesundheitliche Nebenwirkungen bei jenen, die es gesehen haben, wie zum Beispiel Brandwunden, Hörschwierigkeiten, Sehschwierigkeiten, Übelkeit, Durchblutungsstörungen, Bewusstseinsverlust, Gewichtsabnahme, was auch immer. Und dann gibt es noch die Nahbegegnung der dritten Art, Close Encounter of the Third Kind. Das sind Sichtungen von UFO-Insassen. Und genau, die können eben, also die, es gibt halt solche Berichte von Leuten, die sagen, sie sehen auch in diesem unbekannten Flugobjekt menschenähnliche Wesen, die das offenbar steuern oder zumindest in diesem Flugobjekt sind. Manchmal werden die darin gesehen und manchmal auch außerhalb, bei Berichten von Landungen zum Beispiel. Und später wurden dann noch zwei hinzugefügt. Close Encounter of the Fourth Kind, also Nahbegegnungen der vierten Art, das sind Entführungen von Menschen. Mhm. Und Nahbegegnungen der fünften Art, Close Encounter of the Fifth Kind, sind Kommunikation mit fremden Wesen.
Okay.
Okay. Genauso für diese 2-5% der Fälle, die ungeklärt sind, haben die Leute, die glauben, dass es halt sich um Außerirdische handelt, diese Unterteilung vorgenommen. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, nachdem ich, also nach dieser Folge ist wahrscheinlich meine ohnehin nicht vorhandene, potenziell vielleicht irgendwann mögliche akademische Karriere beendet. Und überhaupt werde ich wahrscheinlich nie einen Job kriegen. Ich finde UFO-Sichtungen und alles, was irgendwie mit außerirdischem Leben zu tun hat, einfach extrem faszinierend. Weil ich erstens mal, also gerade wenn es um so Geistersachen und so geht, das ist was ich eigentlich nicht wirklich glaube, beziehungsweise ist es was halt irgendwie wissenschaftlich so was von überhaupt nicht haltbar ist. Und wenn es um außerirdisches Leben geht, ist es halt wirklich wissenschaftlich, zwar es gibt keine Beweise dafür, dass es außerirdisches Leben gibt und man ist noch auf der Suche, aber sozusagen alle, die sich auch wissenschaftlich mit auseinandersetzen, sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nicht gibt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir einfach die Einzigen sind. Und warum sollten wir das sein? Also wir Menschen gibt es seit so einem geringen Zeitfenster. Wir haben so einen geringen Horizont. Wir sehen, also das Observable Universe ist ja auch wirklich mini klein, also der Teil des Universums, den wir wirklich wahrnehmen können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nicht die Einzigen sind. Und ob das jetzt Bakterien sind irgendwo oder ob das wirklich intelligentes Leben ist, ist die nächste Frage. Aber ich denke mir halt, also es ist so mein Gedanke dazu, dadurch, dass es Menschen halt erst seit so kurzem gibt, könnte es irgendwo Zivilisationen geben, die einfach wirklich, weiß ich nicht, Millionen Jahre uns voraus sind. Ja? Weil wenn du dir überlegst, was irgendwie in den letzten 100 Jahren oder in den letzten paar hundert Jahren sind wir irgendwie von Rauchzeichen zu iPhone X, ja? Was in ein paar hundert Jahren irgendwie an Fortschritt möglich ist. Ja. Wäre dann zum Beispiel möglich, ich meine, das ist alles total hypothetisch, aber was wäre möglich, wenn es eine Zivilisation gibt, die, weiß ich nicht, eine Million Jahre auf uns voraus ist? Ja. Deshalb finde ich das halt so faszinierend, weil es zwar keine Belege dafür gibt, aber ich es wirklich tatsächlich für möglich halte einfacher.
Mhm. Ja, also was du vorher angesprochen hast, zu diesen Paralleluniversen, wenn man es jetzt mal so ausdrückt, also da forscht ja auch die Physik dazu.
Ja, ja.
Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Theorie heißt, aber ich glaube unter anderem eher auch die Stringtheorie oder wie das heißt. Also forscht so mehr oder weniger verschiedenen Schichten irgendwie so der Atmosphäre, wie man das auch immer beschreibt. Ich glaube, das müsste man näher noch recherchieren.
Was wir nicht tun werden.
Na, vielleicht. Ich schaue vielleicht nach, weil mich
ich traue mir auch sehr keine Aussagen über Physik zu treffen. Ich habe keine Ahnung von irgendwas.
Ja, also
ich glaube nur, dass es Aliens gibt.
Okay.
Ob sie uns besuchen, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es Aliens gibt irgendwo.
Na, aber ich wollte nur sagen, wenn jetzt damit argumentiert wird, dass es halt diese Paralleluniversen gibt, wo eben diese Außerirdischen, nennen wir es mal so, mit uns in Kontakt treten können, dann wäre es irgendwie auch nicht unlogisch, wenn ich sagen würde, dass das auch für tote Menschen zum Beispiel gilt. Also ich meine,
wenn wir davon ausgehen, dass es sowas wie eine Seele gibt und so ein, ja.
Aber halt, es ist halt ja Hypothese.
Es ist halt dann schon ein sehr, sehr schräge Gewässer von sehr esoterischen
Na, vielleicht finde
ich es gibt halt, es gibt einfach ur viele so pseudo-wissenschaftliche esoterische Verschwörungstheorien. Einfach auch, also es gibt wirklich ganz, ganz schräge Sachen in Bezug, gerade in Bezug auf so UFO-Erscheinungen und Aliens, wo Leute wirklich mutmaßen darüber, wie das irgendwie Ja, ich mag da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist wirklich, also wenn man dann wenn man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, ist man sehr schnell in sehr eigenartigen Gewässern.
Aber es ist interessant irgendwie.
Ich finde es auch voll interessant, also, aber man muss halt, glaube ich, sich dann immer wieder so ein bisschen an den Boden der Realität zurückholen.
Ja, sicher.
Ja. Okay, also. Und ich habe mich dann halt eben gefragt, gibt es solche Fälle auch in Österreich? Weil ich habe den Eindruck, dass das hier irgendwie kaum jemals berichtet wird. Mhm. Und ich habe dann einfach urlang gestern, und ich konnte überhaupt nicht schlafen heute, vielleicht deshalb, ich weiß es nicht, ich habe urlang einfach so Foren durchforstet, es sind irgendwelche UFO-Foren und es sind wirklich so zu 99% einfach haben Leute irgendwelche verwackelten Fotos auf ihren Handys gemacht und hochgeladen, wo sie nicht wissen, was es ist. Ja. Es sind einfach irgendwelche Lichtpunkte im Himmel, was alles sein könnte. Also das, ich konnte einfach wirklich zuerst mal gar nichts finden. Und dann habe ich halt so ein paar, Sachen gefunden, die öfters berichtet wurden. Also ich habe jetzt hier so ein paar Fälle rausgegriffen, die auch medial berichtet wurden, weil selbst konnte ich da irgendwie kaum was finden in den Foren. Das war wirklich halt irgendwer fotografiert aus, weiß ich nicht, wie viel Entfernung, irgendeinen Punkt im Himmel. Ja. Mhm. Und wir wissen schon, wie es ausschaut, wenn man den Mond fotografiert, man sieht nichts mehr als irgendwie einen verwackelten, leuchtenden Punkt. Und genauso. Also ich habe einfach gestern massenweise verwackelte, leuchtende Punkte gesehen, die alles sein könnten. So, angeblich die erste dokumentierte Sichtung eines unbekannten Flugobjektes fand in Österreich in Feldkirch und zwar im Jahr 1344 statt. Und da wurde von Johann Baptista Hummel geschrieben, nächstfolgendes Jahr als 1344 ist zu Feldkirch vor Ostern, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das dann in 1343 war oder 1344. Mhm. Aber irgendwann da halt. Ja. Also steht auf jeden Fall nächstfolgendes Jahr als 1344 ist zu Feldkirch vor Ostern an dem Dienstag in der Karwoche bei angehender Nacht zwischen 7 und 8 Uhr erschrecklich feuriger Klotz in Gestalt, Form und Größe eines Kübels oder so groß als ein Metzen, mit welchem das liebe Getreid gemessen wird, auf die sogenannte Marktgasse aus den Wolken herabgefallen, welches Wunder das zulaufende Volk mit großer Bestürzung gesehen, mithin dieses eines zukünftigen großen Übels Zeichen zu sein besorgt hat. Aber dieser feurige Klotz, nachdem er ziemlich lang, also brennend gelegen, ist im Angesichts aller von dannen wiederum von sich selbst in die Luft und Wolken gefahren, auch all dort verschwunden, worüber doch unterschiedliche Meinungen geführt wurden. Mhm. Also das ist so der erste Bericht, den man findet von jemandem, der was beobachtet hat, was sich schwer erklären lässt. Also viele sagen, vielleicht war es einfach ein Meteorit. Stellt sich die Frage, warum das dann wieder aufgestiegen ist. Also das ist ein Flugobjekt, das beobachtet wurde, oder zumindest wurde es berichtet. Das heißt ja nicht, dass es wirklich gesehen hat, aber das ist der erste Bericht, den man kennt. Ja.
Okay.
Ein Fall, der auch ziemlich bekannt wurde, hat sich am 3. August 1954 in Reichenstein in der Obersteiermark zugetragen. Mhm. Während seines Urlaubs auf der Mödlinger Hütte macht Erik Kaiser eine Klettertour auf den Reichenstein zusammen mit seinen Brüdern und zwei, die werden immer als Wiener bezeichnet, mit seinen Brüdern und zwei Wienern.
Cool.
Also das ist das Verwandtschaftsverhältnis, in dem sie zueinander stehen. Brüder und Wiener. Bei Abstieg wollte dann eine Aufnahme vom Kaibling machen. Also es ist ein Berg offenbar. Ja. Und dann beim Heruntergehen sahen sie in der Luft so ein paar Blitze.
Mhm.
Und kurz darauf sahen sie drei scheibenartige Objekte. Okay. Und sie haben zuerst Flugzeuge vermutet, sahen dann aber auch eben um 13 Uhr, Zitat, komische Scheiben von Ost nach Nordwest fliegen und zwar in waagrecher Formation, also aufgestellt. Ich kann dir das zeigen, okay. Ich werde die Fotos auch alle auf Instagram stellen, aber das ist das Foto, das er geschossen hat. Moment, da habe ich es, genau.
Aha, okay.
Ja, also man sieht hier einfach diesen Berg und dann sieht man drei tatsächlich wie fliegende Untertassen, nur halt waagrecht.
Ja.
Genau. Und er schätzte die Entfernung zum Gipfel ungefähr 700 Meter, die Geschwindigkeit ungefähr 200 Stundenkilometer. Der Himmel war sehr dunstig, die Sonne schien nur so ein bisschen durch die Wolken und er konnte nicht genau angeben, ob es sich um Kondensstreifen oder Luftverdrängung handelte, weil eben die Scheiben auch vollkommen geräuschlos geflogen sind.
Mhm. Also, kurze Zwischenfrage, da waren sie auf diesem Berg gerade? Oder?
Sie sind gerade runtergegangen.
Aber sie waren noch so im Wandern.
Genau, also,
sie sind gerade
runtergehen.
Ja, weil, also, ich weiß nicht, das klingt mir jetzt ein bisschen irgendwie unwahrscheinlich, dass das irgendwas anderes ist, als irgendwas, das mit dem Wetter zu tun hat.
Ja, das kann natürlich gut sein.
Es ist halt oft, wenn du auf einem Berg oben bist, ist es halt ein ganz anderes Klima und auch ganz andere Wetterbedingungen. Also wenn es dort oben ein Gewitter hat, kann es, glaube ich, durchaus sein, zum Beispiel, dass so komische, wie Wolken, blitzartige Sachen entstehen oder eben so komische Wolken, die man nicht genauer definieren kann. Also
wie gesagt, es ist etwas, was nicht geklärt wurde. Deshalb habe ich sie reingenommen und das wird immer wieder zitiert, dieser Fall, weil es halt irgendwie sehr bekannt war. Er hat dann ein Foto von den Objekten gemacht. Wie gesagt, das werde ich auf Instagram stellen. Das wurde in der Grazer Zeitung Neue Zeit erstmals veröffentlicht. Und der Herr Kaiser hat auch in der Redaktion angefragt, ob man das Foto fachmännisch prüfen lassen kann. Dort wurde ihm gesagt, dass es niemanden gibt, der sich zuständig sieht.
Mhm.
Genau, und die Neue Zeit erklärt, Zitat, das obige Bild wurde nicht retuschiert und zeigt im Original sehr deutlich drei tassenähnliche Gebilde in senkrechter Lage. Das Negativ des Bildes erliegt in der Redaktion und wir hoffen auf diesem Weg die geheimnisvolle Aufnahme einer Aufklärung näher zu bringen. Um welche Phänomene es sich handeln mag, die Skepsis gegenüber angeblich Untertassen hat sich bisher noch immer als berechtigt erwiesen. Ja. Der Erich Kaiser ist dann 1968 verstorben. Wir können ihn also nicht mehr fragen, was er da gesehen hat und ob er mittlerweile eine andere Erklärung hat. Interessanterweise gab es im Jahr 1954 eine sehr große Welle an europäischen UFO-Sichtungen und eben auch einige in Österreich. Also gerade das Jahr 1954 war eins, wo ganz viele Leute UFOs reported haben. In Europa. Ja. So, dann 2. März 1960, St. Veit am Wogau in der Steiermark. Da ist Edgar Schädelbauer, das ist ein Techniker und Reporter, gegen 1 Uhr in der Früh unterwegs von Wildon nach Strass in der Steiermark. Und kurz nach St. Veit am Wogau, also er fährt mit dem Motorrad, ja. Kurz nach St. Veit am Wogau, da ist es ca. 1:30 Uhr, taucht aus östlicher Richtung plötzlich ein helles und weiß glühendes Gebilde über dem Waldrand auf. Das rotiert langsam, fliegt über eine Lichtung, überquert die Straße und zieht eine Schleife. Als er es zum ersten Mal sieht, glaubt er, dass es eine Sternschnuppe einfach ist. Aber das Objekt nähert sich ihm. Und er, wie er es dann näher sieht, beschreibt, es ist eine Art Feuerkugel.
Aha.
Er sagt, er hat dann, je näher es ihm kommt, desto näher sieht er natürlich, was es ist. Und er hat dann eine rotierende Scheibe aus Licht gesehen, die in einem Halbbogen zur Erde herabgeglitten ist und dann in 15 Meter Höhe seitlich der Straße einfach stehen geblieben ist und dort einfach verharrt hat. Und es ist auf der Seite stehen geblieben, also auf der Straße, auf der Schädelbauer gerade fährt. Also er hat es um den 15 Meter Höhe. Also er hat es ziemlich genau dann gesehen, seiner Meinung nach, oder seinen Angaben nach. Er hört ein dumpfes Brummen und er sagt, dass er wahrnimmt, dass sehr viel Hitze von dem Objekt ausgeht und dass er einmal auch so eine richtige Hitzewelle irgendwie gespürt hat, die von dem Objekt ausgegangen ist. Er nimmt dann seine Kamera zur Hand und schießt ein Foto. Er hatte sie deshalb dabei, weil er ein Reporter war. Also er sagt, er hat sie immer dabei gehabt. Und in dem Moment, wo er das Foto macht, verdunkelt sich das Objekt, das dann später als Lichtspinne bezeichnet wurde, weil es ausschaut wie eine... ich zeig's dir dann gleich. Das Objekt verdunkelt sich, es heult auf und fliegt davon. Und das Foto wurde eben unter dem Namen Die glühende Spinne von Leibniz bekannt.
Okay.
Und später haben sich dann noch zwei weitere Personen gemeldet, die das Phänomen auch beobachtet haben. Ich zeig das nochmal. Also das ist die glühende Spinne von Leibniz. Genau.
Schaut aus wie ein verwackeltes Feuerwerk oder irgend sowas.
Ja.
Also, ja. Ich sehe auch nur 6 Haxen, nicht 8.
Das ist keine Spinne. Es ist auch im Jahr 1960 aufgenommen worden, also da war, ja.
War noch nicht bekannt, dass Spinnen 8 Beine haben.
Und es gab noch keine guten Spiegelreflexkameras, glaube ich. Ich kenne mich nicht aus mit Kameras, aber ich glaube, 1960 gab es sie noch wahrscheinlich nicht. Ja, also das war die glühende Spinne von Leibniz. Dann am 21. Mai 1971 in St. Lorenzen, auch in der Steiermark, Rudolf Nagora, damals ein Jazzmusiker, verbringt gerade seinen Urlaub in der Nähe von Deutschlandsberg, gemeinsam mit seiner Frau. Das ist, Deutschlandsberg ist ca. 50 Kilometer südwestlich von Graz. Und er und seine Frau sehen eine silbrige Scheibe im Himmel, die sich bewegt. Zitat: Ich wollte gerade ein Erinnerungsfoto aufnehmen. Die Sonne stand hoch. Es war kurz nach Mittag, als ich ein summendes Geräusch aus Richtung der Sonne vernahm. Ich schaute nach oben und sah ein rundes, diskusförmiges Flugobjekt nach links von der Sonne wegschweben. Ich machte hintereinander 12 Aufnahmen des teils so schnell wie ein Düsenjäger fliegenden, teils nahezu stillstehenden und wie ein fallendes Blatt schwebenden Diskus, der auch in größerer Winkelhöhe in verschiedenen Richtungen und Höhen herumflog und manchmal hinter oder in den Wolken fast verschwand. Viele haben danach gemeint, also wie gesagt, es gibt, ich kann dir auch hier ein Foto zeigen, auch das wird auf Instagram dann sein. Viele haben gemeint, dass er einfach nur, hier ist es, viele haben gemeint, er hat einfach eine Radkappe von einem Auto in die Luft geschleudert und das fotografiert.
Okay, ja, das schaut, das kommt hin.
Das wäre eine Kritik dran gewesen von Skeptikern. Das Ehepaar hat danach aber eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der sie jede Art der Manipulation oder Täuschungsabsicht verneint haben. Und nach dem Ehepaar haben auch andere Spaziergänger und Feldarbeiter die Erscheinung bestätigt. Also sie waren nicht die Einzigen, die das gesehen haben. Und angeblich wurde später auch mit einem Bilderkennungsprogramm der NASA die genaue Form des Objektes ermittelt und festgestellt, dass es sich nicht um eine Scheibe handelte, sondern dass der Eindruck einer Scheibe nur entstanden ist, weil es rotiert ist.
Okay.
Doch um die eigene Achse sozusagen. Sondern dass es sich eigentlich um ein Dreieck mit runden Ecken handelt.
Aha.
Ja, und Rudi Nagora ist nach wie vor nicht von der Geschichte abgerückt. Also er sagt immer noch, das hat er gesehen und es war nicht ein Hoax.
Okay.
So, das ist seine Erzählung.
In welchem Jahr war das jetzt?
Das war 1971.
Okay. Mhm. Aber, also ich finde es halt nur immer interessant, dass sie dann immer gleich Kamera mit haben und gleich Fotos machen.
Ja.
Also Ich weiß ja nicht, wie damals die Kameras so funktioniert haben und ob man immer eine mit hat, aber ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass sie immer dann gleich fotografiert haben.
Ja, ich meine, in dem Fall könnte man das auch natürlich dadurch erklären, dass er auf Urlaub war und da hat man halt eine Kamera dabei und er hat irgendwie auch gerade Erinnerungsfotos aufgenommen und hat sich dann zufällig einfach quasi gesehen. Also das ist seine Erzählung dazu.
Okay.
Also ich finde, im Urlaub macht schon Sinn, dass man eine Kamera mit hat, auch wenn man sagt, man ist ein Reporter, dass man dann eine Kamera dabei hat, ist auch verständlich, finde ich. Und ja. Ja, also wie gesagt, man kann halt immer nur wiedergeben, was die Erzählungen dieser Personen sind. Ja. Man kann sich die Fotos anschauen. Was dann dahinter ist, weiß man natürlich nicht. Ja. Genau, und dann gibt es einen sehr legendären Fall, den ich ziemlich interessant finde. Das war am 18. März 1972 in Oberösterreich. Da ist der Auer-Chefpilot Alexander Raab, der hat zu dem Zeitpunkt schon seit 1939 Flugzeuge gelenkt. Also der war jetzt auch nicht unerfahren oder so. Mhm. Der ist von Wien Richtung Frankfurt geflogen. Und ungefähr über Linz wird dann die Maschine links von einem hellen Flugobjekt überholt.
Okay.
Das Objekt ist trichterförmig und hat eine nach unten gerichtete Spitze, die so ein rotglühendes Licht ausstrahlt. Raab sagt dann, Zitat, die Erscheinung zog mit unglaublicher Geschwindigkeit in einer flachen Bahn dahin. Zitat Ende. Und auch sein Co-Pilot sieht das Phänomen. Es gibt also zwei Zeugen und beide geben an, das Objekt circa 30 Minuten lang beobachtet zu haben. Der Raab schreibt die Beobachtung dann in sein Bordbuch und fertigt eine Skizze an. Die kann ich dir zeigen und die wird auch auf Instagram stehen. Das ist seine Skizze dazu.
Okay. Also das Flugzeug hier links. Und
das ist die Bewegung des Objektes, genau.
Okay.
Also wenn ihr jetzt, während ihr euch die Folge anschaut, auf Instagram schaut, dann werdet ihr das auch sehen. Genau, die Skizze zeigt eben das Flugzeug in 6000 Meter Höhe und dann, ich verstehe nicht alles an der Skizze, aber es ist da irgendwie rot, steht wahrscheinlich weiß, ist wahrscheinlich das Licht und rot ist auch das Licht.
Mhm, ja.
Und ja, und es ist ein trichterförmiges Bild halt einfach, ja, das er behauptet gesehen zu haben. Genau, er schreibt dann diese Beobachtung ins Bordbuch, er fertigt eine Skizze an und der Co-Pilot Otto Herold schreibt daneben, das ist kein Schmäh. Raab meldet dann den Vorfall auch der Flugsicherung in Wien und München und Piloten einer Lufthansa-Maschine bestätigen die Sichtung, sie haben es auch gesehen. Und auch in der Schweiz und in Frankreich wurde ein ähnlicher Flugkörper am selben Tag beobachtet. Raab hat dann gesagt, Zitat, am Anfang dachte ich, es könnte ein Meteorit sein, aber der Eintrittswinkel war viel zu steil. Auch die Trichterform war für mich so ungewöhnlich. Gleichzeitig spielten im Cockpit Pitt die Instrumente verrückt, die Kompassnadeln wichen um 7 Grad ab und die Warnanlagen leuchteten auf. Ich habe während meiner langen Pilotenlaufbahn schon mehrmals Meteoriten, Satelliten und Reste einer Raketenstufe beobachten können, aber das Gesehene war etwas völlig anderes. Und was ich besonders schräg finde, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll oder nicht, aber auf jeden Fall hat Raab in einem Interview im Jahr 1977, 5 Jahre später, gesagt, dass er 4 Tage nach dem Zwischenfall einen Anruf erhalten habe mit der Aussage, we are investigating your case, und der Erklärung, dass der Anrufer von einer Stelle sei, die solche Vorfälle prüfe und dass er keine weiteren Auskünfte über seine Beobachtung geben solle. Allerdings muss man dazu sagen, dass Raab zu dem Zeitpunkt eine Geheimnummer hatte. Und er hat dann in dem Interview auch gesagt, so quasi, wie konnten die meine Nummer haben? Mhm. Also wer auch immer das war, wie konnten die meine Nummer haben? Also er behauptet halt, dass er danach angerufen wurde von offenbar irgendeiner amerikanischen Person.
Ja.
Ja.
Aha.
Was irgendwie mich erinnert hat an diese ganzen Berichte von irgendwie Men in Black, die dann ganz oft auch von Leuten erzählt werden, die sagen, sie haben ein UFO gesehen und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, sie sollen nichts drüber erzählen. Mhm. Ja. Genau, und dann am 7. Mai 1980, im Luftraum auch, über Salzburg und der Steiermark, der Kurier hat da berichtet, dass Abfangjäger zweimal starteten, um ein rätselhaftes Flugobjekt in 12.000 Meter Höhe zu, Zitat, jagen. Mhm. Das unbekannte Flugobjekt wird nicht eingeholt und kann auch nicht zur Landung gezwungen werden. Also um in etwa 4 nachmittags ist da ein Flugzeug unterwegs in etwa 10.000 Meter Höhe über der Weststeiermark und die Besatzung sieht ein unbekanntes Objekt, das sie alle später einhellig als, Zitat, rund und schwarz beschreiben. Von der Flugsicherung in Wien-Schwechat wird die Militäreinsatzzentrale alarmiert und 2 Aufklärungsflugzeuge werden in das betroffene Gebiet entsandt. Der Versuch, das Objekt zu stellen oder auch nur einzuholen, scheitert und die Verfolgung wird abgeblasen. Aber 2 Stunden später wird dieses unidentifizierte Flugobjekt wiedergesehen und diesmal ist es die Besatzung einer Lufthansa-Maschine, die denselben schwarzen Flugkörper oder einen Flugkörper, der genauso beschrieben wird, über dem Dachstein sichtet. Wieder werden Abfänger hingeschickt und auch ein Zitat Fotoaufklärer ist mit an Bord. Der soll eben Filmaufnahmen und Fotoaufnahmen von dem UFO machen. Die Piloten sagen dann auch aus, dass das Objekt, Zitat, mindestens 3000 Meter höher flog als ihre Maschinen und die Filmaufnahmen des Fotoaufklärers waren leider nach der Entwicklung völlig unbrauchbar, was auch immer das heißt. Genau, die offizielle Erklärung war dann, glaube ich, dass es sich um einen Wetterballon gehandelt hat. Die Gegenfrage der Leute, die glauben, dass es kein Wetterballon war, ist, warum konnten Abfänger nicht einen Wetterballon einholen?
Ja.
Ja.
Stimmt, ja.
Genau. So, das sind die Sichtungen, die ich gefunden habe, die in Österreich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt haben. Was dahinter ist, wissen wir nicht. Ja? Wir wissen nur, das wurde gesehen oder zumindest haben Leute behauptet, dass sie es gesehen haben. Und ich habe mir auch die rausgesucht, wo es eben entweder zumindest fotografisch was gibt, was man sich anschauen kann oder wo wirklich mehrere Leute dasselbe gesehen haben, was ich, wie gesagt, immer besonders interessant finde. Ja, und ich habe dann aber auch eben geschaut, ob es, weil der letzte Fall, den ich da jetzt gefunden habe, war 1980 und ich habe dann geschaut, was ich danach noch gefunden habe und es gibt zwar einige so kleinere Fälle, wie zum Beispiel 1997, da hat eine Frau auf der Autobahn in Haidt, die da gerade mit ihrem Auto unterwegs war, mit Freundinnen und Freunden in die Disco ein dreieckförmiges Objekt mit abgerundeten Ecken mit jeweils einem Lichtprojekt gesehen, das in einem Zickzackkurs herumfliegt. Also ich habe so kleinere, ganz viel so kleinere Berichte irgendwie gesehen von Leuten, die das irgendwie gemeldet haben, aber nichts, wo irgendwie wirklich mehrere Zeugen da sind oder wo es Fotos gibt oder so. Ich habe, wie gesagt, einiges an Zeit in so UFO-Foren verbracht und habe da auch nichts Interessantes mehr gefunden nach 1980. Jetzt kann man natürlich sagen, es liegt daran, dass die Fälle dass jetzt wahrscheinlich viele Fälle schneller und klarer aufklärbar sind. Weil es einfach andere wissenschaftliche Mittel gibt, die zur Verfügung stehen in der Aufklärung. Also es wird dann schneller. Also zum Beispiel gab es ja auch das war letztes Jahr im Dezember, glaube ich, so dieses Lichtphänomen, das viele Leute gesehen haben, wo dann die Heute und die Österreich auch irgendwie das betitelt haben als UFO-Alarm oder irgendwas. Ja, und man ist dann drauf gekommen, das war wahrscheinlich ein Raketenstart in Russland. Und ich gehe mal davon aus, dass man heute solche Sachen halt einfach schneller aufklärt als 1950. Ja. Genau. Aber dass Leute nach wie vor Sachen sehen, die sie nicht erklären können, ist auch ein Faktum. Ja. Und wie man das dann sich selbst erklärt, ist eine andere Frage. Aber ich finde das Phänomen an sich einfach extrem interessant und deshalb wollte ich es besprechen. Ja. Und falls ihr irgendwelche Geschichten habt, falls ihr UFOs gesehen habt, irgendwelche Erzählungen kennt, die ich jetzt nicht erzählt habe, die vielleicht nach 1980 passiert sind, vielleicht sogar in jüngster Vergangenheit, dann würde mich das voll interessieren. Also schreibt es uns, geschwestergrimm@gmail.com. Mhm.
Ja.
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 Hast du schon mal ein UFO gesehen?
Nein.
Glaubst du, dass es Aliens gibt?
Glauben, ich weiß nichts. Keine Ahnung. Also, es ist sowas... Ich weiß nicht, da bin ich so agnostisch irgendwie eingestellt.
Ja, ja, eh.
Einerseits kann man es nicht sagen oder irgendwie beweisen oder bis jetzt noch nicht beweisen, aber... Andererseits ist es auch wahrscheinlich, dass es, wie du schon gesagt hast, dass es halt, dass halt nicht wir die Einzigen sind. Aber
da gibt es ja in der Wissenschaft die Rede von diesem Fermi-Paradox. Also trotz der Tatsache, dass es so viel Potenzial gibt an anderem Leben sozusagen, dass es noch keinen Beweis gibt dafür. Das ist das Fermi-Paradox.
Okay.
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wird immer, ich glaube, das ist das, was das Fermi-Paradox bezeichnet wird. Dass es total seltsam ist, dass es keinen Beleg gibt für außerirdisches Wesen. Ja. Ja.
Na, cool.
Und also ich fände es halt, ich merke halt, wenn ich solche Sachen lese, ich bin dann irgendwie so jemand, ich fände es halt einfach extrem cool, wenn es wirklich Außerirdische gäbe, die uns besuchen. Ich fände das so cool. Also ich denke mir immer so, ich würde es einfach total gern glauben. Ich bin natürlich selber voll kritisch und denke mir so, ja, das kann man so erklären, das kann man so erklären, das kann man so erklären. Und das ist sehr, ja. Aber ich denke mir dann immer, ich ertappe mich immer selber dabei, dass ich mir denke, ich fände es einfach so cool.
Ja. Schon, aber ich weiß nicht, ich denke mir dann auch immer so, wenn es jetzt wirklich, also diesen Ausdruck intelligentere Wesen in irgendeiner Art und Weise sind oder dass sie irgendwie fortgeschrittener sind, wie du vorher schon gemeint hast, dann denke ich mir immer, warum sollten sie gerade uns besuchen? Irgendwie, das ist so irgendwie...
Das Argument finde ich immer voll komisch, weil es heißt ja nicht, dass sie nur uns besuchen. Muss gar sein, dass sie überall herumfliegen, weißt du?
Ja, aber
und was ich auch voll komisch finde, habe ich mit dem Michi gestern diskutiert, weil er gemeint hat, wenn das so intelligent, wenn das irgendwie wirklich, also... Theoretisch, wenn das irgendwelche intelligenten Lebewesen sind, die uns besuchen, warum machen sie das so komisch, dilettantenhaft, halb versteckt? So, also einerseits wollen sie offenbar nicht erwischt werden, so, aber andererseits gibt's trotzdem da irgendwelche Sichtungen, warum ist das so? Das ist natürlich auch eine gute Frage, also wenn sie schon so intelligent sind, warum lassen sie sich dann quasi erwischen, unter Anführungszeichen?
Ja.
Oder warum nehmen sie nicht gleich Kontakt auf oder so?
Ja, also es wird ja oft so gesagt, ja, dass diese UFO-Sichtungen gerade in den USA jetzt irgendwie so dann von der Regierung irgendwie so vertuscht werden und gesagt wird, das sind Wetterphänomene zum Beispiel oder so. Und ich weiß nicht, das könnte ja genauso gut irgendwie das Gegenteil sein, dass das einfach irgendwelche, wie soll man sagen, irgendwie Hoaxes sind oder so, dass irgendwelche Lichter durch irgendeine irdische Weise herbeigeführt werden zum Beispiel, die dann vielleicht von irgendwas anderem ablenken sollen. Also es geht ja genau die andere Argumentation auch in meinem Kopf gerade. Also,
da gibt es so extrem arge Verschwörungstheoretiker. Ja. Okay, ich habe eindeutig schon zu viel UFO-Sachen gehört und gelesen, aber es gibt so ganz extrem arge Verschwörungstheoretiker, die ich wirklich komplett schräg finde, die sagen, dass wir ja heimlich regiert werden von Reptiloiden.
Yeah.
Das sind eigentlich Aliens.
Das kommt in South Park vor mit den
genau. Die Reptiles.
Das sind, glaube ich, oder so. Also South Park erklärt die Welt. Es kommt alles in South Park vor.
South Park erklärt die Welt. Früher waren es die Simpsons, jetzt South Park.
Genau.
Und die sagen halt, dass diese ganzen UFO-Sichtungen tatsächlich irgendwie so von der Regierung mehr oder weniger inszeniert werden. Ja. Damit wir uns damit beschäftigen, damit wir nicht drauf kommen, dass wir in Wirklichkeit schon von Aliens versklavt worden sind.
Ja.
Und genau, die uns mind controlen die ganze Zeit. Und die Reptoids sind in der Regierung.
Cool.
Wake up, Sheepo!
Ja, es gibt da auch, ich habe da letztens diese Verschwörungstheorie gelesen, dass als damals Britney Spears sowas immer so als Absturz definiert wird, als sie sich so die Haare abrasiert hat und irgendwie
2007
war das, okay. Und da wird dazu gesagt, dass das die Regierung inszeniert hat und so medial populär gemacht hat, um von so UFO-Sachen abzulenken irgendwie.
Was?
Ja, dass sie Britney Spears so abstürzen haben lassen, mehr oder weniger.
Okay,
dass
passt. So, ich kenne eine andere Britney Spears-Verschwörungstheorie. Okay. Ich kenne die Verschwörungstheorie, dass Britney Spears eines der Opfer des geheimen Projekts der CIA, MKUltra ist. Das ist ein Mind-Control-Projekt aus den 70er Jahren.
Okay.
Was es ja zum Teil wirklich gab. Also zum Teil ist es ja belegt, dass sie da teilweise Versuche gemacht haben mit LSD und irgendwie Leute, also so quote-unquote Mind-Control-Sachen. Genau, das gab es ja wirklich als Versuche. Ja. Nur wurde das halt dann eingestellt und es gibt halt die Verschwörungstheorie, dass es nie wirklich eingestellt wurde, sondern immer noch fortbesteht und dass halt urviele der Popstars, unter anderem auch Britney Spears, Beyoncé, wer noch, Jessie J, Ariana Grande, das sind alles sozusagen MK-Ultra-Opfer, die halt quasi so, keine Ahnung, die halt dann irgendwie vorgeschickt werden, um die satanische Illuminaten-Agenda irgendwie zu pushen in der allgemeinen Bevölkerung.
Ja. Yeah.
Genau, und dass sie da diesen Zusammenbruch hat, das war ein durch MK Ultra hervorgerufener Break with Reality, einfach so, wo sie dann irgendwie...
Okay.
Ja.
Witzig. Also nicht witzig, aber...
Witzig und sehr unwahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja.
Okay.
Irgendwas wollte ich noch sagen über UFOs. Genau, das ist noch so ein absurder Gedanke, den ich hatte. Oder absurd ist es nicht wirklich, aber auch so, weil immer wieder gesagt wird, warum nehmen Aliens dann nicht wirklich Kontakt zu uns auf? Mhm. Weil es gibt ja halt auch diese ganzen ganz extremen Geschichten, wo Leute sagen, sie wurden entführt von Aliens und es wurden irgendwelche Proben entnommen und keine Ahnung. Ja. Was man natürlich auch ganz verschieden erklären kann. Was ich dann übrigens auch immer interessant finde, ist, dass ganz oft solche Entführungen durch Aliens sich sehr ähnlich anhören wie Leute, die Geistererscheinungen sehen, dass es oft sehr ähnlich klingt und dass es mich erinnert auch ganz viel dran an so Sleep Paralysis-Geschichten. Mhm. Also die erzählen nämlich auch ganz oft, dass sie in der Nacht aufwachen, im Bett liegen und dann sehen sie irgendeine Figur, die sie quasi entführt und sich nicht bewegen können und so. Also genau, also ich glaube, dass es vielleicht da wirklich um selbe Phänomen sich handelt, was eher mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun hat, als mit irgendwelchen außerirdischen Kräften. Aber weil das halt immer so als Gegenargument kommt, so warum nehmen sie dann nicht offiziell irgendwie Kontakt mit uns auf, wenn sie wirklich existieren? Und dann habe ich mir halt gedacht, wenn es wirklich eine Zivilisation ist, die uns, weiß ich nicht, 1 Million Jahre, 2 Millionen Jahre, weiß ich nicht wie lang, voraus ist, vielleicht ist sozusagen der Abstand an Intelligenz und zivilisatorischen Errungenschaften zwischen uns und denen so groß wie zwischen uns und, ich weiß nicht, einer Ameise, weißt du? Ich versuche mich ja auch nicht einer Ameise zu erklären.
Ja, stimmt, ja.
Und vor allem, wie würde ich das machen? Also, ja.
Ja.
Anyways. Stimmt, die Reptiloiden regieren uns.
Ja, wahrscheinlich.
Die Reptiloiden, was heißt es überhaupt auf Deutsch, Reptiloiden? Auf Englisch heißt es Reptoid.
Reptoid, ich weiß nicht, vielleicht Reptinoiden oder so?
Ich glaube, es ist Reptoid.
Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Müsste man nachschauen. Ja. Keine Ahnung, ob es da eine Übersetzung gibt dafür. Ja.
Der Einzige, der kennt Reptoid, war Häupl.
Ich kenne nur Ameisenmenschen.
Und der ist heute zurückgetreten. Ameisenmenschen aus South Park, ja.
Man bringt Spritzwein, okay.
Das sind die österreichischen UFO-Sichtungen, die so für Aufsehen gesorgt haben. Mhm. Sagt uns, falls ihr was anderes, falls euch noch welche bekannt sind, sagt uns, falls ihr was gesehen habt, das würde mich auch interessieren.
Ja. Und falls ihr Reptinoiden aus der Regierung kennt. Oder
auch selber welche seid.
Ja, voll.
Oder falls ihr Alien-Freunde habt. Ich hätte voll gerne Alien-Freunde.
Okay.
Das wäre doch voll cool, wenn es wirklich menschenähnliche Wesen wären, die von irgendwo herkommen und dann vom Planeten Wuggawugga aus dem Nulugax-Universum, ich habe keine Ahnung, und dann die erzählen können, wie es dort ist. Das wäre super. Also ich hätte gern Alien-Freunde. Schreibt mir. Ja. Das ist ein offizieller Aufruf an alle Aliens draußen. Schreibt mir.
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Ameise wäre und der Alien der Mensch, dann könnte mich ja gleich zerstampfen, oder? Also ich weiß nicht, ich hätte irgendwie ein bisschen Angst davor, aber...
Da bist du jetzt bei der Theorie, dass die Aliens alle böse sind. Das glauben ja auch viele, dass sie quasi kommen und uns entführen und dann irgendwelche Proben entnehmen und uns zwingen dazu, uns mit irgendwelchen anderen Aliens fortzupflanzen. Das ist nämlich eine Geschichte, die auch bei diesen Entführungsgeschichten voll oft kommt, dass behauptet wird, dass die Aliens heimlich eine neue Menschenrasse kreieren auf den Raumschiffen mit, dass das der Grund ist, warum wir Menschen entführt werden von Aliens. Ja.
Zweite Staffel American Horror Story.
Ist tatsächlich?
Das, ja, kommt das vor.
Habe ich mir das angeschaut? Nein.
Keine Ahnung.
American Horror Story, das ist doch organisiert in so Themenbereiche.
Genau, die zweite Staffel, also man kann sich jede Staffel separat anschauen, sie hängen im Prinzip nicht zusammen. Es gibt zwar schon so ein Überthema, würde ich sagen, und es treten auch dieselben Schauspieler und Schauspielerinnen immer in verschiedenen Rollen auf.
Ich habe, glaube ich, mit Ufos nichts gesehen.
Die zweite Staffel ist dann, spielt in so einem, was früher Irrenhaus bezeichnet wurde.
Also ja, das habe ich schon gesehen.
In den 50ern oder so, keine Ahnung, wo so Nonnen quasi dieses Haus leiten.
Ja.
So. Jetzt kommt dann irgendwann später so eine Entführungsstory mit Schwangerschaft und so. Ja.
Das habe ich vergessen.
Okay.
Das habe ich vergessen oder verdrängt. Ja. Oder es waren Men in Black, die gekommen sind und es mir...
wahrscheinlich, ja. Aber warum Entrinnung weiß ich es dann noch? Nein.
Weil vielleicht steckst du in einem Boot mit
wahrscheinlich Reptilien. Ich bin sowas wahrscheinlich.
Gina ist ein Reptoid und will die Macht an sich reißen.
Sehr cool.
Bea sucht Alien-Freunde.
Weiß aber nichts davon anscheinend.
Okay. Ja. Es bräuchte ein Tinder für Aliens und Menschen.
Voll. Okay. Ja.
Okay, also ich versuche jetzt nochmal das Thema abzuschließen und zu sagen, das war meine Geschichte von den UFO-Sichtungen aus Österreich, die großes Aufsehen erregt haben. Wenn ihr Geschichten habt, schickt sie uns. geschwestergrimm@gmail.com. Und jetzt zu Gina. Und einer True-Crime-Geschichte.
Ja.
Und ich habe übrigens die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich die ganze Zeit gestern von Aliens gelesen habe.
Oh Gott. Ja. Okay.
Ja.
Gut. Also ich... ja, also meine Story ist aus 2014. Und zwar gibt es so zwei Schauplätze. Zum einen wäre das Graz und zum anderen Kärnten. Und zwar am 22. Juni des Jahres 2014 findet eine Party im Keller eines Mehrparteienhauses im Bezirk Gaidorf statt.
Wo ist das?
Das sollte noch in Graz sein. Also okay. Es gibt dann so unterschiedliche Aussagen dazu, wo dann was in weiterer Folge stattgefunden hat. Genauer genommen handelt es sich bei dieser Party um eine Drogenparty. Also es ist sehr viel Alkohol geflossen, es wurden Drogen konsumiert.
Dann wurden UFOs gesehen.
Vermutlich, ja. In den Kellern Österreichs passiert ja bekanntlich nicht viel Gutes. Und
außer manchmal Drogenpartys.
Ja, und es sei denn...
Die können auch lustig sein.
Ja, schon... Also wenn es sich um einen Weinkeller handelt
und
oder...
wenn es sich um einen freiwilligen Aufenthalt im Keller handelt, was in österreichischen Kellern nicht so oft passiert.
Na, ja.
Aber das ist auch Gras und nicht Niederösterreich.
Voll.
Das sind die Keller vielleicht haben, ich weiß es nicht.
Voll. Und Kärnten kommt dann. Also, ja, whatever. Zurück zur Story. Also diese Drogenparty läuft dann irgendwann, wie bereits erwartet, so total aus dem Ruder.
Darf ich nochmal kurz eine Zwischenfrage stellen? Welches Jahr ist es?
2014.
Dankeschön. Carry on.
Und zwar, okay, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, wenn es nicht schon verwirrend genug ist, und zwar...
Also nochmal die Eckdaten, 2014, Graz, Keller, Drogen.
Voll, ja.
Also aufschreiben.
Keller ist im Prinzip alles, was man sich merken muss.
Okay.
Ja, also ein 16-jähriger Phil-Lacher zückt eine Waffe und hält sie seinem ebenfalls 16-jährigen Bekannten vor. Dieser andere Bekannte... ist ein Grazer. So, es ist da schon sehr verwirrend. Okay, dabei bleibt es aber nicht, denn der Bewaffnete zwingt seinen Bekannten, eine 14-Jährige, die auch bei ihnen dabei war, zu vergewaltigen. Dieser will sich verteidigen, indem er ebenfalls ein Gewehr zückt und den anderen erschießt. Also der Grazer erschießt den Villacher.
Zwischenfrage.
Ja.
Woher haben die ganzen Waffen?
Da komme ich später dann noch zurück.
Das ist was wie in Amerika, wo dann plötzlich alle Waffen dabei haben und sich einander erschießen.
Ja, okay, mir ist es auch sehr komisch vorgekommen. Und das ist so eine eine Story dieser, also eine Erzählweise dieser Geschichte, ja. So,
bei einer... So, multiperspektive, perspektivisches Erzählen.
Voll.
Tina, du bist voll,
ich bin, voll dabei. Ich splitte mich auf in Ameise und Mensch. Ja. Okay. In Villacher und Grazer.
Das ist schwieriger als Ameise und Mensch.
Okay. Bei einer Hausdurchsuchung werden später zwei Gewehre und zwei Gaspistolen gefunden. Direkt nach der Tat jedenfalls bringt der Täter die 14-Jährige zu Freunden und erklärt, was passiert ist, also eben seine Erklärung der Geschichte. Mhm. Er erzählt das auch seinem Großvater. Mhm. Dieser meldet den Vorfall aber nicht der Polizei, sondern wird zu einem Komplizen, indem er dem 16-jährigen Enkel hilft, die Leiche wegzubringen.
Was?
Ja.
Okay.
Keine Ahnung, ich war auch verwirrt, als ich das gelesen habe, aber wir kommen dann noch mehr zu den Einzelheiten. So, sie legen den Toten in so ein Teppichstück und vergraben die Leiche in Ungarn. Also sie fahren über die Grenze.
Natürlich.
An irgendeinen, ich kann den Ortsnamen leider überhaupt nicht aussprechen, deshalb habe ich ihn jetzt auch nicht notiert. Mhm. Sie fahren über die Grenze mit der Leiche und vergraben sie dort.
Das ist, sie wird dir nie irgendwann draufkommen, wenn du nach Ungarn fährst und die Leiche
bringst. Ja, also...
Eindeutiges Verwischen von Spuren, das nie wieder nachvollziehbar ist.
Ja, also sie gestehen später dann noch alles. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, jetzt ist die Story quasi aus und ja. Mhm. Aber es geht dann noch weiter. Natürlich. Denn von der ganzen Geschichte gibt es auch noch eine zweite, etwas andere Version. Mhm. Nämlich lautet die... dass der 16-Jährige, der den anderen 16-Jährigen getötet hat, also dass der Grazer, der den Villacher getötet hat, die 14-Jährige selbst vergewaltigt haben soll, also ohne, dass er dazu gezwungen worden war und dass er den Villacher einfach so dann erschossen hat, aus irgendeinem Grund.
Weil er Zeuge war, möglicherweise? Oder?
Ja, also der 16-Jährige Villacher, der getötet wurde, soll eben dazwischen gegangen sein und dann... soll wahrscheinlich aus dem Grund, dass er da dazwischen gegangen ist, der Grazer den Villacher getötet haben. So lautet die zweite Erzählweise. Die Grazer Staatsanwaltschaft ermittelt daraufhin in dem Fall und der 16-jährige Täter oder vielleicht auch nicht Täter oder keine Ahnung was, wird unter Mordverdacht festgenommen. Mhm. So, sein Großvater wird wegen Verdachts der Beweisunterdrückung und Störung der Totenruhe festgenommen. Mhm. Also ich habe selber nicht gewusst, dass es diesen juristischen Ausdruck Störung der Totenruhe gibt.
Das aber darfst du auch nicht irgendwo Tote ausgraben. Ja. Und, ja.
Also
deine Nekrophilie-Tendenzen sind leider illegal. Tina.
Ja. Sorry. Okay.
Sorry, not sorry. Nein. Hashtag. Hashtag Tina Reptoid.
Ja. Okay, also der Großvater wird halt festgenommen, weil er eben bei der Beseitigung der Leiche geholfen haben soll. Zu dem Zeitpunkt kann die traumatisierte 14-jährige Zeugin und halt auch Missbrauchsopfer noch nicht einvernommen werden. Die Leiche kann ebenfalls zu dem Zeitpunkt nicht gefunden werden.
Was?
Ja.
Das heißt, wir haben zwei Aussagen, dass ein Mord passiert ist.
Ja.
Keine Leiche und ein Vergewaltigungsopfer, das aber noch das zu traumatisiert ist, um was dazu zu sagen.
Genau. Okay. Ja. Und halt, der Großvater und Enkel haben eben halt angegeben, den Ort, wo sie die Leiche vergraben hätten, aber die Leiche konnte nicht gefunden werden. Ja.
Und man hat aber auch an dem Ort gesucht und hat wahrscheinlich auch sonst sehr viel.
Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt halt zu dem Zeitpunkt, wenn man das rückverfolgt, gibt es noch so wie eine Art Nachrichtensperre irgendwie. Ich sage da noch später was dazu, dass immer nur so allgemeine irgendwelche Infos so gesagt werden. Ja, Leiche konnte nicht gefunden werden. Und denkst du dann so, ja, was, warum, wieso, keine Ahnung.
Ja.
Ja. Aus diesen Gründen verzögern sich dann die Ermittlungen natürlich auch in dem Fall.
Mhm.
Und über den Tathergang kann ebenfalls nichts Näheres festgestellt werden. Auch gerichtsmedizinische Untersuchungen werden, weil eine Leiche fehlt, unmöglich. So. Mhm. Es kommt dann eben die Frage auf, beziehungsweise wird die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Jugendlichen Täter bzw. Opfer zum Zeitpunkt der Taten unter Drogen standen. Aber es lässt sich ja nichts Genaues feststellen, beziehungsweise wird von den Medien nichts gesagt. Also ist alles in der Schwebe. Und es steht auch nicht fest, ob es noch weitere Personen gibt, die an dem Ganzen beteiligt waren. Mhm. Ja. Mhm. Am 18. Juli 2014 schließlich berichtet dann der Standard von der Tatrekonstruktion im Partykeller. Diese fand am damaligen vergangenen Freitag statt. Und die Staatsanwaltschaft eben hat eine Nachrichtensperre über den Fall verhängt. Deshalb lässt sich immer noch nichts Genaues dazu sagen. Es tauchen dann aber immer wieder so inoffizielle Details auf und Gerüchte, die sich eben nicht
verifizieren lassen.
Genau. Mhm. Und eines davon lautet zum Beispiel, dass die Mutter des mutmaßlichen Täters an der Tat beteiligt gewesen sein soll.
Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, dass der, Opa?
Der Großvater.
Der Opa, genau, dass der noch einen größeren Part drin hatte. Mhm. Das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht.
Ja.
Aber das, ich weiß natürlich nichts.
Ja.
Ich weiß nur, dass wir von Reptiloiden prägiert werden. Voll. Das ist alles, was ich weiß.
Ja. Also es gibt dann auch unterschiedliche Infos darüber, ob man die Leiche jetzt gefunden hat oder nicht. Wenig später findet man diese aber tatsächlich in Ungarn. Nämlich man findet einen Sack, also einen vergrabenen Sack, aus dem Leichenflüssigkeit ausgetreten ist. Mhm. Ja, stelle ich mir ziemlich kritisch vor.
Auch tatsächlich in Ungarn?
Ja, auch eben an dem Ort. Und ja, ich vermute, dass es sich da um diese Nachrichtensperre gehalten hat, dass eben noch nichts an die Öffentlichkeit getreten ist zu dem Zeitpunkt und dass eben halt die Leiche wahrscheinlich schon gefunden wurde, aber eben noch nichts berichtet wurde. Ja, und bei der Leiche wird eben vermutet, dass es sich um den 16-jährigen getöteten Villacher handelt. Danach wird die Leiche auch gleich in Ungarn untersucht. Der mutmaßliche Täter selbst, also dieser Grazer, hat die Polizei selbst zum Leichenfundort geführt. Es stellt sich wenig später heraus, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um den 16-Jährigen aus Villach handelt. Es wird dann auch die Leiche untersucht und es stellt sich heraus, dass er durch einen Kopfschuss starb. Das Projektil wird ebenfalls untersucht und die Angaben des mutmaßlichen Täters stimmen mit dem tatsächlichen Schuss überein. Die 14-Jährige aber kann zu dem Zeitpunkt immer noch nicht befragt werden. Und auch diese zweite Geschichte existiert immer noch, nämlich, dass der verstorbene Villacher getötet wurde, als er dazwischen gehen wollte, als der Grazer das Mädchen vergewaltigte. Also diese Story ist immer noch so in der Schwebe und noch überhaupt nicht klar, was da jetzt genau passiert ist. 2015 schließlich muss sich der mittlerweile 17-jährige Grazer vor einem geschworenen Gericht verantworten. Vor Gericht werden dann eben auch verschiedene Versionen der Geschichte präsentiert. Also es gibt dann auch von der Staatsanwaltschaft eine Sichtweise, vom Verteidiger eine Sichtweise, wie das halt eben präsentiert wird dann. Die Öffentlichkeit aber wird vom Prozess ausgeschlossen. 2016 wird der Prozess wieder fortgesetzt. Dann kommt dabei heraus, dass die drei jungen Menschen, also die 14-Jährige, der 16-Jährige Villacher und der 16-Jährige mutmaßliche Täter aus Graz, im Juni 2014 zwei Tage durchgehend miteinander verbracht haben. Sie haben Drogen und Alkohol konsumiert. Die 14-Jährige soll zudem von den Burschen ein Schlafmittel verabreicht bekommen haben. Dann vergewaltigten sie das Mädchen. Ob der 16-Jährige Getötete den nun 18-jährigen Grazer dazu gezwungen hat, das Mädchen zu vergewaltigen, kann nicht geklärt werden.
Ich habe immer noch nicht verstanden, ob in diesem, also das war jetzt in diesem Keller.
Genau.
Waren da andere Leute auch noch anwesend?
Ich habe keine Ahnung. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, es ist halt so, also das ist jetzt die Erklärung, dass sie halt gemeinsam waren und gemeinsam diese Drogenparty gefeiert haben. Ja. Dann verlagert sich der Standort, nämlich fahren sie alle gemeinsam nach Kärnten.
Was? Okay.
Ja. Der später getötete Villacher hält das Mädchen in seiner Wohnung fest.
Gott, bitte.
Dann holt der Angeklagte aus Graz ein Kleinkalibergewehr aus der Wohnung seines Großvaters. Was ich auch nicht gefunden habe, warum ist der hat der Großvater die Wohnung jetzt in Kärnten? Das war mir irgendwie ganz unklar. Keine Ahnung.
Ich bin überhaupt schon komplett verwirrt.
Ja. Jedenfalls erschießt der Grazer dann den Villacher mit dem Gewehr des Großvaters. Der wiederum soll ihn mit einer Pistole bedroht haben. Ja. Mhm. Mit einem Taxi.
Wo hatte die her?
Keine Ahnung.
Okay.
Also es wurden eben die Waffen gefunden dann, aber ja, woher oder warum sie überhaupt welche mit hatten, keine Ahnung. So, mit einem Taxi fährt der Täter gemeinsam mit seinem Opa nach Ungarn. Mhm. Er hilft bei der Beseitigung der Leiche.
Mit einem
Wieder
Taxi?
Die Frage, ja, keine Ahnung.
Das heißt, die haben ein Taxi gerufen und gesagt, Moment, wir haben da noch was mit. Das ist in einem Teppich eingewickelt und wir müssen es in Ungarn vergraben.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben es, also ich stelle es mir so vor, wenn sie jetzt wirklich in einem Teppich drin war, die Leiche, dass sie einfach gesagt haben, wenn sie den irgendwie so gerollt haben, dass es vielleicht sich einfach halt um einen gerollten Teppich handelt.
Was auch komplett idiotisch ist, also wer ruft da ein Taxi?
Ich habe keine Ahnung. Also das ist halt so die Tatrekonstruktion von dem Ganzen. Ja. Ich bin auch komplett verwirrt, aber ja, so soll sich das abgespielt haben. Ja, also sie sind dann in Ungarn, der Großvater und der Grazer. Und der Großvater hilft eben bei der Beseitigung der Leiche. Sie vergraben diese nahe der Grenze. Es stellt sich dann heraus, dass bereits vor diesem Mord der Angeklagte einem 13-Jährigen mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen hat.
Was?
Mhm. Er war damals in einer Haftanstalt und er hat dort auch gröbere Schlägereien mit einem Mitgefangenen geführt und wurde dafür auch verurteilt. In der Haft ließ er sich eine Tätowierung mit der Aufschrift Vendetta stechen.
Jawohl.
Ja, also ja, nochmal zu dem 14-jährigen Mädchen. Also die war dann in der Zwischenzeit in psychologischer Betreuung. Mhm. Und ja, dazu, ob sie jetzt noch vernommen werden konnte, habe ich dann nichts mehr gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit dieser Nachrichtensperre zu tun hat oder einfach irgendwie mit dem Schutz halt des Missbrauchsopfers. Ja, für den Mord wird der nun 18-jährige Grazer letzten Endes zu 13 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Die Geschworenen entscheiden aber nicht über die Schuld des Angeklagten, sondern nur über die Strafe.
Okay.
Also nur über die Länge quasi der...
Ist das die normale Vorgehensweise in Österreich?
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das nur so gefunden. Ich habe dann auch irgendwie gedacht, dass es immer irgendwie sich um beides handelt. Irgendwie normalerweise das halt über die Schuld und über die
Na, es da, kann schon, also das Ausmaß nicht, die, der Strafe. Ich weiß eben nicht, wie die Vorgehensweise in Österreich ist, aber es kann auch schon sein, dass man dass die Schuld ein professioneller Richter sozusagen klärt und dann nur das Ausmaß der Strafe diskutiert wird. Das weiß ich aber, ich weiß ja nicht, wie das in Österreich genau ist. Okay. Also das könnte man auch nachschauen.
Müsste man nachschauen, ja. Ja, die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wird verfügt und zu dem Zeitpunkt, also 2016, war diese aber noch nicht rechtskräftig. Ja, also das war diese ganze verwirrende Story. Mhm.
Wo hast du das gefunden? Ich habe das noch nie gehört.
Ich habe da im Standard, also im Online-Standard, im Archiv geschaut. Mhm. Und wenn du da eingibst, irgendwie, keine Ahnung, wenn du es auf Steiermark zum Beispiel begrenzt und dann irgendwie 2014 bis heute.
Also das halt, wirklich also das dann im Zeitungsarchiv, also das wirklich im Archiv.
Ja, genau.
Okay.
Also das ist ganz, ganz.
Also es war nicht was dir damals irgendwie aufgefallen ist.
Nein, gar nicht.
Ich noch nie davon gehört,
ja. Ich kannte die Story eben auch gar nicht, deshalb hat es mich auch so interessiert. Mhm. Und ich fand auch ganz interessant, dass da auch eben immer so diese Nachrichtensperre, also es waren immer so Infos, wo du dir dann gedacht hast, ja, warum, was ist da noch irgendwie so die Story dahinter? Also das war, also ich finde den Fall immer noch komplett eigenartig. Also
ich meine, einer der Gründe, warum die Polizei Informationen nicht an die Öffentlichkeit weitergibt, ist halt auch ganz oft, dass nicht klar ist, wer die Tat verübt hat und sie halt, weil ganz oft werden ja falsche Geständnisse auch abgelegt und es ist halt auch oft so, dass die Polizei eben nicht alle Informationen in die Öffentlichkeit gibt, um dann quasi checken zu können, ob die Person wirklich schuldig ist oder nicht, mhm, oder verdächtig ist oder nicht, weil, ja, sie bestimmte Informationen hat, die die Öffentlichkeit nicht hat.
Mhm.
Und natürlich hat es dann vielleicht auch mit Opferschutz zu tun, ne?
Ja.
Weil also da ich, noch ein lebendes Opfer, mhm, weil es noch ein lebendes Opfer gibt.
Ja, das habe ich mir gerade bei dem gedacht, mhm, weil immer eben nur gestanden ist, ja, sie konnte noch nicht einvernommen werden. Ja, also und sie befindet sich mittlerweile in psychologischer oder psychiatrischer, mhm, Behandlung, aber mehr darf man da wahrscheinlich nicht drüber sagen, weil, mhm, das geht dann schon zu sehr ins Detail, ja, ja, wahrscheinlich, ja, einfach. Ja.
Ja. Namen wurden auch nie, mhm, veröffentlicht. Also du warst nur gerade so ein...
Ja, also ich habe nicht dazu gefunden. Naja. Deshalb fand ich das halt auch extrem verwirrend, weil ich dann immer nachgeschaut habe, ja, wer hat jetzt wen erschossen, ja, so zwei 16-jährige Burschen.
Das fand ich auch total schwierig beim, ja, Nachvollziehen der Geschichte, weil es ist total schwer, eine Geschichte zu folgen, wo es keinen Namen gibt,
voll,
wo die Protagonisten, ja, sozusagen keinen Namen haben.
Ja.
Ja. Ja.
Und ja, aber halt im Endeffekt waren es im Prinzip beides Täter. Also sie haben ja das Mädel beide vergewaltigt,
ja,
wie es in der letzten Version geheißen hat. Und wer dann wen bedroht hat oder auch gar nicht bedroht hat mit der Waffe, ist dann im Endeffekt unklar, mhm, gewesen. Also, mhm, ja.
Mhm. So. Danke, das habe ich. Ich danke für die Geschichte. Ich habe das noch nie gehört.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt immer so, mich interessieren halt so diese kleineren Fälle, mhm, voll. Also ich glaube, das habe ich eh letztens auch schon gesagt, wo irgendwie... Ich weiß nicht, jetzt nicht in dem Sinn solche Serienmorde, mhm, oder irgend sowas, sondern halt eher dieses, ja, es ist zufällig zu einem Mord gekommen durch irgendeine Abfolge von Handlungen, mhm, durch irgendwas, das noch dazugespielt hat.
Mhm.
Durch, ja, also ich, das finde ich gerade, mhm, interessant und auch dann wieder mit umgegangen wird. Also, mhm, wie gerade wie dann mit Leichen umgegangen wird in so kleinen Fällen, was irgendwie so unspannend klingt. Also irgendwie so, sie nehmen die Leiche einfach mit ins Auto. Also der Großvater macht auch noch mit, mhm, also
so das Alltägliche davon.
Ja, ja, also dieses nicht spektakuläre irgendwie,
ja, ja,
dass ich jetzt rausfahre ans Meer mit meinem, also gut, kann man in Österreich eh nicht, aber keine Ahnung, ich fahre am Neusiedler See mit meinem Segelboot oder keine Ahnung und habe die Leiche,
ja,
und haus dann raus und keine Ahnung.
Das finde ich halt aber, also das hat, finde ich, nicht mit so kleinen Fällen zu tun, sondern das ist ja auch bei ganz großen Fällen so, auch tatsächlich bei bekannten Serienmorden zum Beispiel, wenn man dann so die Details dieser Taten, mhm, irgendwie erfährt, das ist alles total alltäglich.
Ja, es ist so die Banalität irgendwie dieses,
ja,
des Verbrechens irgendwie.
Ja.
Also es hat sowas, ja, so wie letztens.
Es passiert überall, ständig,
ja,
irgendwie. Und es ist, also gerade bei so Fällen, die in Österreich passieren, finde ich es dann auch immer wieder so arg, weil wenn man sich mit True Crime beschäftigt, hat man halt vor allem die Fälle aus den USA.
Mhm,
und wenn man sich dann mit Österreich beschäftigt und dann irgendwie so merkt, ja, okay, das passiert aber auch um die Ecke.
Mhm.
Und das ist dann,
ja,
genau in der Umgebung, die ich kenne, in der ich heimisch,
ja,
bin, sozusagen, passiert das genauso. Ja,
ja,
ja.
Weil, ja, eben, weil man denkt sich, keine Ahnung, wenn man von Ted Bundy oder so hört, denkst du so, ja, das ist in den USA und,
ja,
irgendwie, das ist halt, ja, keine Ahnung, durch die Medien durchgerasselt, mhm, und irgendwie du hörst überall in jedem True Crime Podcast, mhm, davon und denkst dir halt, glaube ich, auch, in Österreich kann sowas nicht passieren,
mhm,
irgendwie. Also man hat, mhm, so diese Einstellung von, ja, in unserem Land ist es alles irgendwie heile Welt und,
mhm,
ja, und dann sind halt solche Sachen und das wird dann aber immer so halt, es hat auch, finde ich, immer so ganz oft mit diesem Aufdecken zu tun. Also gerade zum Beispiel, wenn ich an Fritzl denke oder so.
Mhm.
Also es kommt dann irgendwie so Jahre später diese ganze,
ja,
schiere Geschichte heraus,
mhm,
und und die Leute sagen alle, ja, na, irgendwie, da habe ich nie irgendwas mitbekommen und,
ja, ja,
das ist nie, also das Haus steht halt da daneben, aber...
Und hat ja auch vermietet an Leute und so.
Ja, also es hat sowas Nahes, Unheimliches,
ja,
gerade,
ja,
dadurch. Also,
ja,
ja,
ja.
Genauso wie ich steige die Leiche in die Bettzeuglade. Also, mhm, das ist sowas.
Das ist auch der eigentliche, so der freudsche Begriff von unheimlich. Es ist auch immer heimlich.
Ja, genau. Also, es ist, ja, ja, voll heimlich.
Mhm. Was ich immer dann besonders arg finde, ist, wenn es irgendwelche Täter gibt, von deren Taten man hört und man hat irgendwie kein Bild dazu. Also zum Beispiel hatte ich das jetzt wieder mit dem Golden State Killer. Ich meine, Fritzl ist natürlich auch ein Beispiel dafür, da wurde die mit seinem Gesicht auch gleich die Tat bekannt, also das war von Anfang an verknüpft. Aber bei so Serienfällen, ne, so Serienmord, Vergewaltigungsfällen, wie zum Beispiel beim Golden State Killer, den wir vor kurzem sich auch besprochen haben und der jetzt vor kurzem mehr oder weniger fest, also nicht aufgeklärt, aber wo ein sehr wahrscheinlicher Verdächtiger festgenommen wurde. Also zuerst habe ich nur ganz lang immer über Monate hinweg mich mit dem Fall vertraut gemacht und irgendwie und die Person, die das begangen hat, man weiß nicht was, es war wahrscheinlich eine Person, aber vielleicht waren es auch mehrere und es ist irgendwie so ein Phantom. Ja?
Ja.
Und man hat kein Bild dazu und es ist irgendwie so ein fast schon was Übernatürliches, es ist fast schon ein übernatürliches Phantom, das irgendwie kommt und irgendwie für Terror sorgt. Ja?
Ja.
Und dann hast du ein Bild dazu und dann war das in diesem Fall dieser einfach dieser alte Typ, ja? So ein 0815 Typ einfach. Irgendein alter Typ. Ja. Und das ist für mich dann so das wirklich Gruselige, so, wenn man das Gesicht so hat und es ist einfach so ein 0815 Mensch einfach. Es ist nicht irgendwie ein Phantom.
Ja. Also du meinst, dass du nicht dann irgendwie so dir einen Angst, dir einen Typen vorstellst, der dir irgendwie Urangst macht, sondern dass es dann sich herausstellt, dass es irgendwie ein
der Typ, der nebenan wohnen kann.
Ja.
So. Ja. Einfach der alte Opa, der daneben wohnt.
Weil ich habe mir da halt so vorgestellt, beim Golden State Killer so einen sehr großen, sehr breit schultrigen Mann auch, der so irgendwie ein sehr breites Kinn hat und irgendwie sehr grimmig dreinschaut, vielleicht irgendwie wenig Haare hat oder so schütteres Haar hat und halt irgendwie so sehr stark ist und irgendwie sehr, sehr grimmig und sehr schnell laufen kann und sehr, ja, so sehr muskulös und aber auch irgendwie sehr, ich weiß nicht, so verbissen dreinschaut.
Also, ja. Gerade bei ihm hatte ich irgendwie gar keine so klare Vorstellung davon, wie er, also ich habe, glaube ich, das selten, dass ich so eine visuelle Vorstellung habe davon, wie diese Leute ausschauen. Aber für mich hatte er ja wirklich immer so was Phantomhaftes, weil er eben auch immer entkommen ist und dann irgendwo drüber gehüpft ist. Und es war irgendwie so fast der perfekte Serienmörder, weißt du? Und immer irgendwie, es hat sich so angefühlt, finde ich, und es war natürlich nicht so, aber es hat sich so angefühlt, es hat fast schon irgendwie so eine übernatürliche Komponente von so einem Phantom, das einfach immer flieht und immer über. Ja.
Aber es ist ja oft so, glaube ich, bei Serienmördern oder Serienmörderinnen, weil es war ja auch zum Beispiel bei Bundy die Frage, wie hat er das machen können?
Aber gut, klar.
Er war ja halt voll psychopathisch und hat halt alle seine Opfer so hineingeredet in irgendeine Story, die er erfunden hat, dass sie ihm irgendwie irgendwo bei helfen sollen und dann hat er sie in Wahrheit in sein Auto verzahrt und irgendwo hin.
Und das sind einfach ganz normale Leute.
Ja.
Normale und Anführungszeichen sind einfach nach außen hin völlig normale 0815 Menschen.
Scheinende, ja.
Ja.
Also normal ist auch so, ja. Was ist normal?
Nein, normal im Sinne von unscheinbar. Einfach sind einfach irgendwelche Leute. Ja. Das ist, glaube ich, das, was das Beängstigende dran ist, so diese Banalität des Bösen.
Und in Wahrheit sind es Ameisenmenschen.
Und in Wahrheit sind es Reptoids.
Ja.
Reptiloiden.
Noch unter den Ameisenmenschen.
Nein, das sind die Herrscher.
Ach so. Okay.
Es ist ja nämlich auch so, dass diese Reptoids, also die Grey Aliens.
Es ist so.
Es ist nämlich so. Nimmt sich einen Stift und schreibt das bitte mit. Also es ist so.
Doppelpunkt.
Doppelpunkt. Es ist so, Doppelpunkt.
Okay.
Das nämlich, folgendes.
Ja.
Diese Reptoids sind ja die Herrscher.
Mhm.
Das sind sehr grausame Herrscher.
Mhm.
So, die Grey Aliens, die mir gesehen werden mit den großen Augen und der grauen Haut, sind in Wirklichkeit sozusagen so eine Art, sind Sklaven von den Reptoids.
Aha.
Weißt du?
Okay.
Die führen nur ihre Befehle aus.
Ja.
Ja. Mhm. So ist es. Punkt.
Cool.
Merkt euch das.
Sind wir wieder sehr gebildet.
Jetzt sind wir wieder.
Gehen wir aus diesem Podcast heraus.
Es ist wie immer so 1,5 Stunden Content und ihr seid dann auch dümmer als vorher.
Ja.
Falls ihr irgendwelche Geschichten habt, die ihr uns erzählen wollt, geschwestergrimm@gmail.com, sei es eine Geschichte, eine True-Crime-Geschichte, die in eurem Ort passiert ist. Habt ihr was zu erzählen über Keller? Erzählt es uns.
Voll.
Wenn ihr Alien seid, dann schreibt mir, ich suche Alien-Freunde.
Mhm.
Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wo ihr dann immer auch die Fotos seht, auf Instagram seht ihr dann immer die Fotos, von denen wir sprechen.
Mhm. Und also, der Michi, ich glaube, den hast du vorher nicht vorgestellt, oder? Du hast immer nur gesagt, ich habe mit dem Michi geredet über Aliens. Und der, also ich glaube, du hast nicht gesagt, wer der Michi ist, oder? Vorher.
Das ist ein Geheimnis.
Ach so, okay, gut.
Der Michi ist auch ein Alien, das wohnt da, wo ich wohne.
Cool. Also hast du eh schon einen Alien-Freund, aber du willst mehr. Du willst,
ich will mehr Alien-Freunde. Ja. Er ist sehr assimiliert, also er wirkt schon sehr menschlich. Das ist mir zu unspannend.
Ja, okay.
Aber der Michi wird bei unserer nächsten Aufnahme dabei sein. Wobei wir wahrscheinlich diese Aufnahme vor der anderen spielen. Also macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr für euch, aber...
Ach so, okay.
Weil wir nehmen morgen wieder auf und wir werden die morgige Aufnahme aber wahrscheinlich releasen vor dieser Aufnahme. Das heißt, ihr werdet die Erklärung, wer der Michi ist, davor kriegen und dann macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Voll. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall alles eine ganz große Alien-Verschwörung.
Ja, voll. Es ist eine sehr... Wir wollen euch nur, wir bezwecken nur, euch zu verwirren.
Richtig, damit wir euch besser unter Kontrolle... Genau. Weil die Gina ist ja ein Raptor.
Ja, voll. Ja. Also...
Wo waren wir jetzt gerade? Instagram?
Wir sind auf Facebook und auf Instagram, hast du gesagt.
Ihr könnt uns überall hören, wo man Podcast hören kann.
Auf allen
Apps. Wo man Podcast hören kann.
Kant ist cool.
Kant ist cool. Was wollte ich jetzt sagen?
Keine Ahnung.
Wenn unterbrich mich nicht dauernd.
Ich will ja die Weltherrschaft an mich reißen. Also.
Und diesen Podcast.
Genau.
Wenn ihr euch nicht findet,
dann schreibt uns eine E-Mail.
Schwestergrimm@gmail.com.
Oh Gott.
Und genau.
Wir, also...
Bleibt Kellern fern.
Ja. Wolltest du noch was zu deinem Podcast sagen, zu deinen anderen Projekten?
Ah ja, voll. Ich hab andere Projekte. und zwar gibt es einen Podcast, den habe ich schon über ein Jahr mit meiner Kollegin Elizabeth Schreiber-Byers aus den USA. Mhm. Der heißt She Who Persisted the Nasty Podcast. Das ist ein feministischer Podcast, der ist englischsprachig. Der erscheint jede zweite Woche. Den könnt ihr euch anhören.
Ja.
She Who Persisted. Also wenn ihr euch in eurem Podcast App She Who Persisted eingibt, dann werdet ihr den finden, beziehungsweise shewhopersisted.com.
Mhm.
Dann wird es ab 1. Juli noch einen zweiten feministischen Podcast von mir geben, diesmal einen deutschsprachigen mit Österreich-Bezug. Der wird heißen Große Töchter.
Mhm.
Gibt es auch schon eine Facebook-Seite, die ihr liken könnt,
damit
ihr up-to-date seid über alle zukünftigen Entwicklungen. Wie gesagt, den Podcast gibt es noch nicht, aber er ist schon in the making.
Mhm.
Ihr könnt uns, ich habe schon gesagt, dass wir Facebook, Instagram haben, wir haben kein Twitter, aber ich habe ein Twitter, @FrauFrasel, falls ihr mir folgen wollt.
Ein Twitter.
Ich habe ein Twitter.
Das Twitter.
Nein, ich habe ein Twitter.
Das von vielen Twitters.
Twitters. Und bis nächste Woche.
Ja.
Bleibt Köln fern und seid keine Freddys.
Voll. Und ja, schaut immer in eure Bettzeugladen. Oder wie
auch immer man das nennt. Ob vielleicht eure Oma drin liegt.
Ja.
Ja.
Aha.
Alrighty.
Ja.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Hallo. Mein Name ist Beatrice Frasel und ihr kennt meine Stimme vielleicht schon von den beiden Podcasts She Who Persisted the Nasty Podcast und der Geschwister Grimm Podcast. Als vor 1,5 Jahren Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, kam mir zum ersten Mal die Idee, einen feministischen Podcast zu starten. She Who Persisted the Nasty Podcast nämlich. Das habe ich einerseits getan, sehr eigennützig, um den Schock zu verwinden, den das Wahlergebnis mit sich gebracht hat, und andererseits, weil es in einem solchen politischen Klima meines Erachtens gar nicht genug feministische Gegenöffentlichkeit geben kann. Um es mit den Worten Wolf Haas zu sagen, jetzt ist schon wieder was passiert. Österreich hat seit Ende letzten Jahres eine neue Bundesregierung und nun ja, es ist wieder soweit.
Wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
Das Private ist politisch.
Das
kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Rektoratsjobs und wir wollen, dass du mindestens demselben Geld als die Männer dafür bekommst. Ich habe alles gut.
Mein neuer Podcast heißt in Anlehnung an den aktuellen Text der österreichischen Bundeshymne Große Töchter und ist ein feministischer Podcast, der sich österreichischen Themen und aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich aus einer feministischen Perspektive widmet. Die erste Folge dieses Podcasts wird am 1. Juli erscheinen. Zu Gast war Gabriele Heinisch-Hossek und mit ihr habe ich über die große Tochter Johanna Donal und das Feministinsein in der Politik gesprochen.
Ich habe es gerne mit Macho-Männern und sexistischen Sprüchen zu tun gehabt und da haben wir gedacht, da fühle ich mich nicht wohl. Ich war damals noch nicht die Feministin, die ich heute bin. Ja. Da haben wir gedacht, das fühlt sich komisch an und habe da mich zu wehren begonnen, wenn sie Blondinenwitze erzählt haben und so. Und dann haben sie mir schon gelacht, wenn ich daherkommen bin, aber keine Witze mehr erzählt. Also so, das waren meine Anfänge.
Damit ihr diese und weitere Folgen nicht verpasst, könnt ihr den Podcast jetzt schon abonnieren. Und zwar überall, wo man Podcasts hören kann, unter anderem auf iTunes. Bis bald und nicht kleinkriegen lassen.